Punkten zu unserem heutigen Thema: Ist die Bibel wahr? Warum wir der Heiligen Schrift vertrauen dürfen. Unsere Gesellschaft hat die Frage nach der Wahrheit der Bibel längst negativ beantwortet. Die Bibel, so denken die meisten Menschen, ist an vielen Stellen unwahr und fehlerhaft. Sie behauptet, Gott habe den Menschen gemacht. Doch die Wissenschaft sagt uns doch, der Mensch stamme aus dem Tierreich. Oder die Bibel behauptet, Jesus habe viele Wunder getan und sei von den Toten auferstanden. Doch das ist doch gar nicht möglich, sagen die Menschen und sagt die Wissenschaft. Die Bibel behauptet, die Erde sei das Zentrum des Kosmos. Doch die Wissenschaft sagt, nicht einmal die Sonne ist das Zentrum des Kosmos. Die Erde liegt dagegen völlig am Rande des Universums. Die Bibel, so sagen heute viele Gelehrte, verbreitet Irrtümer. Man erfährt in ihr etwas über die Entstehung von Judentum und Christentum, aber darüber hinaus ist sie uninteressant und wertlos. Das ist die Meinung ganz vieler Zeitgenossen. Doch stimmt diese Meinung? Ist die Bibel wirklich unwahr, obwohl sie von Gottes Geist inspiriert ist? Das behauptet sie nämlich. Im 2. Timotheusbrief 3, Vers 16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Verbreitet sie wirklich Märchen? Dieser Frage wollen wir uns stellen. Dabei muss die Wahrheitsfrage auf zwei Ebenen gestellt werden und beantwortet werden, auf der Ebene des Textes, der ja immerhin 2000 Jahre alt ist. Wir haben ein ganz altes Buch vor uns, wenn wir die Bibel lesen, nicht wahr? 2000 Jahre, in Teilen 3000 Jahre alt. Ist also der Text überhaupt zuverlässig überliefert? Und dann zweitens auf der Ebene des Inhalts. Ist also das, was die Bibel inhaltlich sagt, wahr und zuverlässig? Kommen wir zunächst zur ersten Frage, ist der Text der Bibel wahr? Der Urtext der Bibel ist verloren gegangen. Das also, was zum Beispiel Mose aufgeschrieben hat in den 5 Büchern Mose, was Jeremia aufgeschrieben hat, Jesaja, was Matthäus aufgeschrieben hat oder was Paulus im Römerbrief geschrieben hat, der Urtext davon existiert nicht mehr. Wir haben nur Abschriften davon, und zwar unzählige Abschriften. In den Abschriften, und das wissen wir, ist es nachweislich zu kleineren Abweichungen gekommen, zum Beispiel Zahlendrehern oder beim Abschreiben ist man in der Zeile verrutscht, sodass nicht mehr in den Abschriften alles 100% richtig ist. Außerdem kannten die alten Sprachen, also Griechisch, Hebräisch, Lateinisch, keine Satzzeichen und schrieben die Wörter eng hintereinander. Ich habe einmal ein Beispiel hier mitgebracht, Lukas 23, Vers 43, sah in die deutsche Sprache übersetzt folgendermaßen aus. Wer genau hinschaut, ich glaube, der kann es entziffern. Und er sagte ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Darunter steht der Text im Griechischen, so sieht er im Original aus. Wenn wir bei diesem einen Satz, diesem einen Vers, wenn wir da Satzzeichen einfügen, dann gibt es 4 Möglichkeiten, diesen einen Satz zu übersetzen. Und zwar die erste Möglichkeit, und er sagte ihm, Doppelpunkt, wahrlich, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. So steht es auch in unseren Übersetzungen. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Und er sagte ihm, Doppelpunkt, wahrlich, ich sage dir heute, Doppelpunkt, du wirst mit mir im Paradies sein. Weiß jemand, welche Übersetzung diese Version hat? Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ahnt jemand, welche Übersetzung diese Version hat? Es ist die Neue Weltübersetzung der Zeugen Jehovas. Die glauben nicht daran, dass die Seele des Menschen unsterblich ist und weiterlebt nach dem Tod. Und deswegen sagen sie, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst irgendwann mal mit mir im Paradies sein. Theoretisch könnte man es so übersetzen, aber es macht keinen Sinn. Denn wenn ich spreche, spreche ich immer im Heute, nicht wahr? Deswegen ist die Übersetzung falsch. Dann drittens, man könnte einen Fragesatz aus dem Ganzen machen. Und er sagte ihm, wahrlich, ich sage dir, wirst du heute mit mir im Paradies sein? Wäre theoretisch auch möglich. Und dann noch die vierte Möglichkeit, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vier Möglichkeiten, diesen einen Vers zu übersetzen. Das Beispiel zeigt, dass jede Übersetzung ein Stück weit Interpretation ist. Das wissen wir ja auch, wenn wir Texte aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen oder aus dem Französischen ins Deutsche. Wenn wir 10 Schüler einen und denselben Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen lassen, bekommen wir 10 unterschiedliche Übersetzungen. Die sind zwar im Großen und Ganzen richtig, wenn die Schüler einigermaßen das beherrschen, aber in den Nuancen gibt es Unterschiede. Kann man angesichts solcher Probleme davon ausgehen, dass der Bibeltext zuverlässig und wahr ist? Die Antwort lautet, auf jeden Fall. Denn die Probleme beziehen sich nur auf Randfragen und berühren keine grundsätzlichen theologischen Fragen. Der Text der Bibel ist in sehr zahlreichen Abschriften überliefert. Es gibt kein Buch des Altertums, das besser überliefert ist als die Bibel. Manche von euch haben vielleicht am Gymnasium im Lateinunterricht von Caesar de Bello Gallico übersetzen müssen, vom Gallischen Krieg. Wir haben das seinerzeit noch gemacht, 80er Jahren. Dieses Büchlein von Caesar, vom Gallischen Krieg, ist nur in wenigen Dutzend Abschriften überliefert. Dennoch wird es als völlig authentisch behandelt. Keiner zweifelt das an. Caesar hat das geschrieben, das ist ganz sicher, obwohl es nur wenige Abschriften davon gibt. Von der Bibel gibt es ungezählte Abschriften. Außerdem hat die Entdeckung der Schriftrollen von Qumran die Glaubwürdigkeit der Bibel eindrücklich bestätigt. Man fand dort 1947, 48 ganz verschiedene Texte des Alten Testamentes, zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle. Diese Jesaja-Rolle, die ist ausgestellt, wer schon mal in Israel war, im Israel-Museum. Und die Jesaja-Rolle ist aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Bisher hatte man nur einen Jesaja-Text aus dem 10. Jahrhundert nach Christus. 1200 Jahre liegen dazwischen. Und die Forscher waren nun äußerst interessiert. Stimmt der Text aus dem 10. Jahrhundert mit dem 1200 Jahre älteren Text überein? Und als sie das verglichen, merkten sie eine wahnsinnig hohe Übereinstimmung, die deutlich zeigt, dass die jüdischen Gelehrten mit sehr viel Vorsicht und Sorgfalt die heiligen Texte abgeschrieben haben. Deswegen können wir sicher sein, das, was wir in der Heiligen Schrift haben, ist korrekt und richtig, und das wird auch von nahezu allen Forschern anerkannt. Heute gehen Textforscher davon aus, dass der vorliegende hebräische und griechische Grundtext, den wir in den ja, beiden Büchern, einmal in der Biblia Hebraica Studcatensia und dann im Novum Testamentum Kräze, den wir vorliegen haben, dass dieser Text zu etwa 97% dem verloren gegangenen Urtext entspricht. Und die 3%, wo man sich nicht sicher sind, da geht es um die Frage, kommt da nun ein Artikel hin oder kommt da kein Artikel hin? Heißt die Zahl nun so oder heißt sie so? Heißt sie 676 oder 667, wo Zahlendreher vorkommen können? Also die fehlenden 3% beziehen sich nicht auf theologische Aussagen, sondern auf Unterschiede bei Zahlen, auf ausgelassene Wörter oder Zeilen, wenn der Abschreiber verrutscht war. Meine Frau und ich, wir waren kürzlich in Münster und haben dort das Institut besucht, wo der neutestamentliche griechische Text in Anführungszeichen hergestellt wird. In Münster gibt es an der Universität ein Institut zur Erforschung des neutestamentlichen griechischen Textes. Und da wird das sogenannte Novum Testamentum Kräze, das Neue Testament auf Griechisch, da wird dieser Text erstellt durch Vergleich all der Handschriften. Ungefähr 5000 griechische Handschriften zum Neuen Testament gibt es. Und dieser Text, der dort von Münster rausgegeben wird, das ist der Text, der für die ganze Welt der zentrale Ausgangstext für alle Übersetzungen des Neuen Testamentes ist. Also egal, ob in London oder in New York oder in Rio de Janeiro oder in Südafrika oder in Tokio, jeweils in deren Landessprache das Neue Testament übersetzt wird, man hat als Vorlage dies, was in Münster hergestellt wurde, das Novum Testamentum Kräze. Auch unsere Studenten am Bibelseminar Bonn müssen alle die altgriechische Sprache lernen und arbeiten dann mit diesem griechischen Neuen Testament. Also, wir halten fest, der Text der Bibel ist zuverlässig. Das, was dieses 2000 Jahre alte Buch enthält, ist korrekt überliefert worden. Und die kleineren Unstimmigkeiten, die da sind, berühren keinerlei zentrale theologische Aussagen. Das muss man zunächst nüchtern und sachlich feststellen, und selbst Bibelkritiker geben das zu. Jetzt kommen wir zur zweiten, wie ich meine, wichtigeren Frage, nämlich der Frage, ist der Inhalt der Bibel wahr? Seit der Aufklärung, also seit etwa 250 Jahren, wird der Inhalt der Bibel angezweifelt. Die Bibelkritik ist heute weit verbreitet. Als ich in den 80er Jahren Theologie an der Uni Marburg studierte, war das dort das Normalste von der Welt, dass man die Bibel anzweifelte. Kaum ein Professor, es waren 25 Professoren dort, kaum ein Professor, der sagte, die Bibel ist das zuverlässige Wort Gottes. Sondern die meisten sagten, nein, die Jungfrauengeburt Jesu Christi, das hat es nie gegeben. Und seine körperliche Auferstehung, das können wir nicht glauben. Das können die schlichten Leute im Kirchenvolk glauben, aber wir gebildete Theologen, wir glauben das nicht. So wurden wir dort in der Theologie unterrichtet und geprägt. Und viele haben dort ihren Glauben verloren. Ich werde nie vergessen, eines Morgens, als ich zur Fakultät ging in Marburg, traf ich einen Kommilitonen, einen Mitstudenten, Thomas hieß der, sagt, Thomas, du wirkst so bedrückt, was ist los mit dir? Da sagt er, ja, weißt du, ich schmeiße das Studium. Wie, ich sag, du schmeißt das Studium, bist doch schon im sechsten Semester, hast die Sprachprüfungen alle hinter dir, Latein, Griechisch, Hebräisch, hast das Kolloquium schon hinter dir, die Zwischenprüfung. Ich kann nicht mehr glauben, sagt er. Ich habe den Glauben hier verloren. Ich sage, und jetzt? Ja, ich werde Psychologie studieren und werde versuchen, der Menschheit als Psychologe noch zu dienen. Und so ging es nicht wenigen. Sie verloren durch das Theologiestudium ihren Glauben. Viele Pastoren, Religionslehrer und Theologieprofessoren glauben nicht mehr an die Wunder der Bibel. Wie sieht die Bibelkritik im Einzelnen aus und was können wir ihr entgegenhalten? Die Kritik sieht folgendermaßen aus. Im Wesentlichen sind es drei Punkte. A, die Bibel widerspricht sich selbst, sagen die Theologen. Sie ist also unlogisch, ein doch sehr schwerer Vorwurf. Dann B, die Bibel widerspricht den Wissenschaften, sowohl den Naturwissenschaften wie auch der Geschichte und der Archäologie, das, was wir am Anfang eben in der Einleitung schon sagten. Und C, die Bibel widerspricht unserem Rechtsempfinden und unseren Moralvorstellungen. Das sind so die drei Hauptvorwürfe, die heute von den Menschen und vor allem von den Gelehrten gegenüber der Bibel erhoben werden. Wir widmen uns zunächst dem ersten Vorwurf, die Bibel widerspricht sich selbst. Ein Beispiel für so einen angeblichen Widerspruch ist Matthäus 27, 44 und Lukas 23. Ich will uns das mal vorlesen, damit wir das auch direkt vor Augen haben. In Matthäus 27, 44 steht Folgendes. Und auch die Verbrecher, die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Luther sagt, lästerten ihn. Und jetzt schauen wir uns den Parallelbericht in Lukas 23, Vers 39 an. Lukas 23, 39 bis 43, da heißt es, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Sagen die Theologen, das siehst du doch, so ein ganz deutlicher Widerspruch. Bei Matthäus steht, beide lästerten. Bei Lukas steht, einer lästerte und der andere sagte, wie kannst du jetzt angesichts des Todes noch lästern und spotten? Wie löst man dieses Problem? Hat jemand einen Vorschlag von euch? Der Faktor Zeit ist hier die Lösung des Problems. Jesus und die Verbrecher hingen ungefähr 6 Stunden am Kreuz. Von morgens 9 bis nachmittags 15 Uhr. So lang dauerte dieser qualvolle Tod. In den ersten Stunden, kann man sich gut vorstellen, haben beide Verbrecher den Herrn Jesus gelästert. Und dann hat der eine Verbrecher gesehen, wie der Herr am Kreuz still und geduldig hängt. Die Römer nicht verflucht, so wie das die beiden anderen getan haben, sondern sein Leiden wie ein Lamm auf sich nimmt. Und dann kommt dieser Mann zur Besinnung. Und vielleicht in der letzten Stunde, zwischen 14 und 15 Uhr, bekehrt er sich zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, ich sehe, du bist wirklich der Messias. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und schon ist das Problem des Widerspruchs gelöst. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Und so gibt es viele Stellen in der Bibel, wo wir auf den ersten Blick einen Widerspruch wahrnehmen. Doch wenn man sich ein wenig Zeit nimmt, darüber nachdenkt, dann merkt man, aha, so könnte eine Lösung auf dieses Problem aussehen. Ein anderes Beispiel ist etwa die Frage nach Kains Frau. Die wird auch immer wieder genannt, nicht wahr? Wir kennen die Geschichte, Adam und Eva, Kain und Abel hatten sie ja als Söhne und der Kain schlägt den Abel tot und dann heißt es, der Kain zieht in ein anderes Land und heiratet. Ja, wen heiratet denn dieser Mann, wenn es nur Adam und Eva und Kain und Abel gibt? Hat jemand eine Antwort? Ah, ich habe sie, glaube ich, da stehen, ja, da habe ich sie aufgeschrieben. Die Antwort ist auch relativ einfach. Adam und Eva hatten nicht nur Kain und Abel. Sie haben Dutzende Kinder gehabt. Die beiden wurden ja 900 Jahre alt. Sie hatten Dutzende Kinder. Und wahrscheinlich hat Kain entweder eine von seinen Schwestern oder vielleicht auch eine Nichte geheiratet. Das war damals noch nicht als Inzucht verboten. Später kam das erst im mosaischen Gesetz. Und schon ist auch dieses Problem geklärt. Oft werden Widersprüche in den Evangelien zitiert. Wenn man die verschiedenen Berichte in den Evangelien vergleicht, merkt man, die sind unterschiedlich. Aber auch die Evangelien muss man komplementär lesen. Jeder Verfasser, Markus, Lukas, Matthäus, Johannes, jeder Verfasser sieht aus seiner Perspektive und berichtet entsprechend. Stellen wir uns vor, ein Autounfall an einer Kreuzung und an jeder Ecke der Kreuzung steht ein Zeuge. Wenn die Polizei kommt und befragt die vier Zeugen, dann werden diese vier Zeugen nie haargenau das Gleiche aussagen. Warum nicht? Weil jeder den Unfall aus einer anderen Perspektive sieht. Und würde oben drüber noch eine Drohne geflogen sein, dann würde noch eine fünfte Perspektive gegeben werden und die wäre die beste. Denn von oben siehst du natürlich mehr, als wenn du von unten das beobachtest. Der kluge Polizist, der sagt jetzt nicht, die vier Zeugen widersprechen sich. Sondern der kluge Polizist sagt, ich muss alle vier hören und begreifen, dass sie sich ergänzen. Und so ist es auch bei den Evangelien. Sie widersprechen sich nicht, sondern sie ergänzen sich. Der eine betont dies und der andere das. Der eine fügt das hinzu und der andere lässt das weg, weil es ihm nicht so wichtig ist. Manche Bibelleser behaupten, es gebe Widersprüche zwischen Jesus und den Aposteln, also zwischen Jesus und Paulus zum Beispiel. Paulus lehre die Unterordnung der Frau unter den Mann und bezeichne praktizierte Homosexualität als Sünde. Das stimmt, das hat Paulus auch getan. Jesus habe dies aber nirgendwo gelehrt. Das stimmt auch. Jesus hat nie zur Frage der Homosexualität Stellung genommen. Aber wer so argumentiert, der übersieht Folgendes. Jesus hat zu vielen Fragen keine Stellung bezogen, weil ihn niemand danach gefragt hat. Ganz einfach. Er hat aber deutlich die Befolgung des ganzen alttestamentlichen Gesetzes verlangt. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Sexualethik des Alten Testamentes und auch die Stellung, auch die Frage nach der Stellung der Frau. Außerdem sagt Jesus in Johannes 14, 26 und in Johannes 16, 12 bis 14, dass die Apostel zusätzliche, detaillierte Anweisungen erhalten werden. Und diese Anweisungen, die die Apostel vom Heiligen Geist bekamen, haben sie dann niedergeschrieben in den Briefen an die Römer, Korinther, Philippa, Epheser und so weiter und so fort. Ergänzungen sind die Briefe also zu den Evangelien. Diese Briefe sind also eine notwendige Ergänzung der Evangelien und keineswegs darf man das eine gegen das andere ausspielen. Dann kommen wir zum zweiten kritischen Einwand, nämlich die Bibel widerspricht den Wissenschaften. Das wird auch vom Mann auf der Straße ganz besonders immer wieder sehr häufig gesagt, die Bibel widerspricht den Wissenschaften. Dieser Vorwurf ist allerdings sehr pauschal und undifferenziert. In Wahrheit widerspricht die Bibel 99% der Wissenschaften nicht, sondern bestätigt sie eher, beziehungsweise zu vielem nimmt die Bibel überhaupt keine Stellung. Sie widerspricht weder der Mathematik, noch der Informatik, noch der Architektur, noch der, was weiß ich, Germanistik, Anglistik, den ganzen Philologien nicht. In keiner Weise widerspricht die Bibel diesen Wissenschaften. Eigentlich reduziert sich dieser Vorwurf auf die momentane Evolutionslehre. Und selbst hier verwirft die Bibel nur die Makroevolution und die langen Zeiträume. Das müssen wir uns ein klein bisschen genauer anschauen. Makroevolution bedeutet, dass die Grundtypen aller Lebewesen sich aus kleinsten Anfängen heraus entwickelt haben. Das sagen ja die Biologen, die Naturwissenschaftler. Am Anfang gab es nur Aminosäuren, irgendwann ganz kleine Zellen, dann gab es die Fische, aus den Fischen die ersten Landtiere. Die Landtiere entwickelten sich immer höher bis zu den Schimpansen und irgendwann entstand dann daraus ein Mensch. Eine fließende Übergänge. Diese Theorie, die steht in jedem Biologiebuch, die lernt man, wenn man ja, Biologie hat, Evolutionslehre gehört zum Standardprogramm. Diese Theorie ist bis heute nicht bewiesen, auch wenn sie in den Büchern als bewiesen dargestellt wird. Die Wahrheit ist, es handelt sich um eine Hypothese. Eine Hypothese ist eine unbewiesene Theorie. Nicht bewiesen, das muss man immer wieder deutlich sagen. Die Bibel sagt, Gott hat jede Grundform geschaffen. Zum Beispiel die Grundform Hund hat Gott geschaffen. Aus dem Hund hat sich nicht irgendwann mal ein Pferd entwickelt und aus dem Pferd eine Giraffe, sondern Gott hat die Grundform Hund geschaffen, die Grundform Pferd geschaffen, die Grundform Giraffe geschaffen. Und die Grundform Hund, die kannst du kreuzen und dann entstehen neue Hunderassen. Das geht. Die Grundform Pferd, den Grundtyp Pferd, kannst du kreuzen, kannst neue Pferderassen dadurch produzieren. Aber es ist nicht möglich, aus einem Hund ein Pferd zu machen. Das geht nicht. Es gibt keinen Beweis dafür und auch die Fossilien geben keinen Beweis. Das muss man einfach deutlich zur Kenntnis nehmen. Das wollen Biologen oft nicht so zugeben, weil die Evolutionstheorie, ja, man kann sagen, zu einer Art Religion geworden ist. Viele Menschen glauben ja nicht mehr an Gott und sie begründen das dann mit der Evolutionslehre. Wir brauchen keinen Gott, alles hat sich zufällig entwickelt und so weiter und so fort. Aber das ist in Wahrheit nicht wissenschaftlich. Auch sagt die Bibel, dass die Menschheit nur etwa 6000 Jahre alt ist und nicht 300.000, was momentan auch die Überzeugung der Naturwissenschaft ist. Es wird der Tag kommen, wo die Biologen erkennen werden, dass die Makroevolution ein Irrtum und die Menschheit viel jünger als angenommen ist. Die Bibel behauptet nirgends, dass die Erde eine Scheibe ist, wie man das im Altertum glaubte, und sie behauptet auch nicht, dass die Erde der geografische Mittelpunkt des Kosmos ist. Die Bibel widerspricht nicht der Physik. Auch nicht der Astronomie. Im Gegenteil, die moderne Physik weiß, dass Wunder möglich sind. Das geschlossene Weltbild des 19. Jahrhunderts wurde Mitte des 20. Jahrhunderts überwunden. Die Quantenphysik hat keine Probleme mehr, mit Wundern zu rechnen, denn sie schreibt allen physikalischen Grundgesetzen nur noch eine statistische Bedeutung zu. Daher kritisiert einer der führenden Physiker des 20. Jahrhunderts, Professor Pascal Jordan, er lehrte viele Jahre an der Universität Hamburg, er kritisierte jene Theologen, die nicht an Wunder glauben mochten und auch noch mögen. Zitat: So liegt etwa den gesamten Bestrebungen Bultmanns. Rudolf Bultmann war ein Theologieprofessor an der Universität Marburg. Er lebte von 1884 bis 1976. So liegt etwa den gesamten Bestrebungen Bultmanns die unabänderliche Überzeugung zugrunde, die Naturwissenschaft von heute sei noch immer stehen geblieben, wo sie vor 100 Jahren stand. Und die naturwissenschaftlichen Irrtümer des vorigen Jahrhunderts müssten heute noch von der Theologie mit tiefem Respekt als unumstößliche, der Theologie übergeordnete Wahrheit anerkannt werden. Zweifelsohne sind die Grundaxiome, auf denen Bultmann seine Betrachtungen aufbaut, in krassem Widerspruch zur modernen Naturwissenschaft. Das sagt ein Physiker. Er war, wenn ich mich recht entsinne, Katholik, also jetzt nicht 100% bibelgläubig, oder ich kann das nicht genau beurteilen, wie sein Glaube war. Er sagt nur das, was viele Theologen sagen, dass nämlich Wunder nicht möglich sind. Das können sie nicht im Namen der Wissenschaft behaupten. Die Wissenschaft ist heute viel weiter. Die Wissenschaft glaubt an Wunder. Somit ist es kein Zufall, dass immer mehr Naturwissenschaftler an einen Schöpfer glauben. Denn je mehr man die Schöpfung erkennt, desto mehr sieht man die Fußspuren des Schöpfers. Sowohl der Mikrokosmos, also die Zelle und all das, was an subatomaren Prozessen stattfindet, sowohl der Mikrokosmos wie der Makrokosmos spiegeln die Genialität des gewaltigen Schöpfers wider. Von daher glauben inzwischen nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland wieder mehr und mehr Naturwissenschaftler an einen Schöpfer. Das war vor 50 Jahren noch anders. Sie sprechen nicht unbedingt von Gott, sie sprechen von einem Designer, also von einem Gestalter, der alles wunderbar gemacht hat. Die Bibel nennt diesen Designer den lebendigen Gott, den Schöpfer des Universums, den Schöpfer des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Manche Naturwissenschaftler behaupten, die Bibel, und das sind nicht nur Naturwissenschaftler, auch Geisteswissenschaftler, behaupten, die Bibel widerspreche der Geschichte und der Archäologie. Doch je mehr die Archäologen den Wüstensand des Nahen Ostens, vor allem Israel, Jordanien, Ägypten, durchwühlen, desto mehr finden sie Belege für die Wahrheit der Bibel. Ich kann mich noch aus meiner Studienzeit daran erinnern, dass der Professor für Altes Testament sagte, und das stand auch in den Lehrbüchern, die Existenz eines Königs David sei sehr unsicher. Die Juden hätten den wahrscheinlich erfunden. So lehrte man in den 80er Jahren. Und dann aber wurde im Jahre 1993 ein archäologischer Fund in Israel gemacht, aus dem klar hervorgeht, dass der König David in der Tat existiert hat. Und dann mussten die Lehrbücher umgeschrieben werden. Und die Alttestamentler mussten zugeben, wir haben uns geirrt. Anscheinend hat es den König David doch gegeben. Die Bibel bezeugt das ja mit aller Klarheit und Deutlichkeit. Forscher haben auch bezweifelt, dass Jesus überhaupt gelebt hat. Seine Existenz sei von der christlichen Gemeinde erfunden worden, haben manche behauptet. Doch außerbiblische Zeugnisse haben diese Behauptung als falsch entlarvt. Der römische Historiker Tacitus schreibt in den römischen Annalen Folgendes. Dieser Name, nämlich der Name Christen, stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Aberglaube, also das Christentum, war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom, wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. Tacitus, ein heidnischer, römischer Schriftsteller, bezeugt also ganz klar, dass Jesus Christus gelebt hat. Nicht nur das Neue Testament bezeugt das, sondern auch andere säkulare Literatur. Daher, die Wissenschaften widersprechen in Wahrheit nicht der Heiligen Schrift. Kommen wir zum dritten kritischen Punkt, nämlich die Bibel widerspricht unserem Rechtsempfinden und unseren Moralvorstellungen. Dieser Vorwurf trifft zum Teil zu. Die Bibel fordert zum Beispiel, dass ein Menschenmörder die Todesstrafe erleiden soll. Unser deutsches Rechtssystem lehnt dies ab. Aber, und diese Frage darf man stellen, hat unser Rechtssystem wirklich Recht? Ist die Todesstrafe wirklich falsch? Es gibt viele Länder, wo die Todesstrafe noch vollstreckt wird, auch in einem so aufgeklärten Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Frage, ist es nicht vielmehr angemessen, dass ein Mörder die Todesstrafe verdient? Diese Frage darf man doch wohl stellen. In der Bibel steht, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschenhand vergossen werden. Unser Rechtssystem ermöglicht die Abtreibung von ungeborenen Kindern und die Ehe Homosexueller. Doch sind die hinter diesen Gesetzen stehenden Moralvorstellungen als gut und hilfreich zu bezeichnen? Bis vor 50 Jahren hat die Menschheit noch völlig anders darüber gedacht als heute. Kann es nicht sein, dass unser Rechtsempfinden und unsere Moralvorstellungen in den letzten Jahren immer mehr degeneriert sind, sich immer mehr von der Wahrheit entfernt haben? Diese Frage darf man doch zumindest mal stellen. Ist es nicht so, dass viele Menschen deshalb eine Abneigung gegen die Bibel haben, weil die Moralvorstellungen der Heiligen Schrift, zum Beispiel, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, nicht Ehe brechen und so weiter, von den Menschen eine Verhaltensänderung verlangen, die Menschen jedoch ihr Verhalten nicht ändern wollen und auch nichts von einem Gericht Gottes wissen wollen? Deswegen lehnen sie die Bibel ab. Hier liegt der eigentliche Grund für die Ablehnung. Der letzte Punkt, der kritisch erwähnt wird: Die Bibel ist nur theologisch wahr. Das sagen vor allem Theologen. Es gibt viele Theologen, die der Bibel nur eine theologische Wahrheit zugestehen. Sie behaupten, die Aussagen der Bibel zur Geschichte, Geografie, Biologie etc. sind fehlerhaft. Nur wenn die Bibel zu Gott und unserem Heil Aussagen macht, ist sie zuverlässig. Doch wer kann uns garantieren, dass die Aussagen der Bibel zu Gott und unserem Heil korrekt sind, wenn ihre Aussagen zu anderen Wissensgebieten nachweislich Fehler enthalten? Ist die Bibel historisch oder naturwissenschaftlich unzuverlässig, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie theologisch zuverlässig ist. Und warum sollte der Gott, der die Bibel hat zustande kommen lassen, über ihre theologische Richtigkeit gewacht haben, aber ihre anderen Aussagen dem Irrtum preisgegeben haben? Die Wahrheit Gottes verlangt vielmehr, dass sein Wort vollständig wahr ist. Alle wahre wissenschaftliche Erkenntnis widerspricht somit der Bibel nicht. Ein Beispiel. Bis vor einigen Jahrzehnten behaupteten Wissenschaftler, dass die ersten Menschen zeitgleich in verschiedenen Regionen der Erde aus dem Tierreich hervorgegangen seien. Man nahm an, dass die Wiege der Menschheit einmal im Nahen Osten, im Zweistromland lag, außerdem in Afrika, im Bereich Kenia, Äthiopien und drittens irgendwo in Indonesien. Heute gibt es Wissenschaftler, die aufgrund von DNA-Forschungen vermuten und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass alle Menschen auf ein einziges Menschenpaar zurückgehen. Die Bibel behauptet dies schon seit 3000 Jahren und sie gibt uns sogar die Namen für dieses Menschenpaar: Adam und Eva. In manchen Bereichen ist die Wissenschaft aber noch nicht zur Fülle der Erkenntnis gekommen. Der Tag wird kommen, an dem zum Beispiel die Biologen, wie oben gesagt, erkennen werden, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt. Und die Kosmologen werden erkennen, dass das Universum nicht durch Zufall entstanden ist. Bis dahin müssen wir mit den Wissenschaftlern noch etwas Geduld haben. Was spricht außerdem für die Wahrheit der Bibel? Zunächst die Leidensbereitschaft der ersten Christen. Wer ist schon bereit, für einen Irrtum oder eine Lüge zu sterben? Kein Apostel oder anderer Christ hätte je für Jesus sein Leben gelassen, wenn Jesus im Tode geblieben wäre. Die Leidensbereitschaft der Apostel ist ein Hinweis auf die Wahrheit der Bibel. Hier ist auch besonders zu erwähnen, dass die Jünger nach dem Tod Jesu verzweifelt waren und wieder zurück in ihre alten Berufe gingen. Petrus, Andreas und so weiter. Sie gingen wieder an den See Genezareth, um zu fischen. Dass sie kurze Zeit später völlig furchtlos und mit großer Freude Jesu Auferweckung von den Toten bezeugen, kann nicht allein mit irgendwelchen Visionen oder Träumen erklärt werden. Sie müssen den Auferstandenen tatsächlich gesehen haben. Das nächste, die erfüllten Prophezeiungen. Ein weiterer Beweis für die Wahrheit der Bibel ist der sogenannte Weissagungsbeweis. Viele Vorhersagen der Bibel haben sich wortwörtlich erfüllt. Etwa Micha 5, Vers 1, wo geschrieben steht, dass aus Bethlehem der Messias kommen soll. Genauso ist es gewesen. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Besonders die wechselhafte Geschichte des Volkes Israel ist ein Beweis für die Wahrheit der Bibel. Gott hat den Juden schon vor 3000 Jahren gesagt, ihr werdet durch viel Gericht gehen, wenn ihr meine Gebote überseht und sie nicht haltet. Aber ich werde euch nie untergehen lassen, sondern im Gegenteil. Am Ende der Zeiten werde ich euch sammeln und wieder in euer altes Land zurückbringen. So etwas hat die Welt kein zweites Mal gesehen. Ein Volk, das 2000 Jahre zerstreut war über den ganzen Erdboden, von Indien bis Argentinien, kommt zurück und gründet 1948 an historischer Stätte die Nation und das Land Israel. Kein zweites Mal gibt es so etwas. Gottes Wort hat sich vor unseren Augen erfüllt. Dann der rote Faden. Obwohl die Bibel aus 66 Büchern besteht, wir dürfen nicht vergessen, wir haben die Bibel ja immer in einem Buch, aber in Wahrheit ist die Bibel eine Bibliothek. 66 Bücher sind da drin, 39 Altes Testament, 27 Neues Testament. Also, obwohl die Bibel aus 66 Büchern besteht und von mehr als 30 Verfassern über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde, hat sie ein einheitliches Thema, was man nur mit der Inspiration durch Gottes Geist erklären kann. Was ist das Thema der Bibel? Das Thema der Bibel ist mit einem Satz gesagt, die Rebellion des Menschen gegen Gott und seine Erlösung durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Das ist das Thema der ganzen Bibel. Die Sünde auf der einen Seite, das Heil auf der anderen Seite. Darum geht es in der Bibel. Und das kann man nicht anders erklären, als dass hier jemand ja geheimnisvoll die Fäden gezogen und die verschiedenen Autoren inspiriert hat. Dann die veränderten Menschen. Die sind auch ein wunderbarer Beweis für die Wahrheit der Bibel. Welches andere Buch hat so viele Menschen zum Guten verändert wie die Bibel? Hoffnungslose erhielten Hoffnung. Alkoholiker und Drogensüchtige wurden frei. Sünder wurden Heilige. Sinnlos Dahinlebende fanden Lebenssinn. Faule wurden fleißig. Bildungsferne wurden Professoren. Die Macht des Wortes Gottes hat sich in 2000 Jahren gewaltig erwiesen. Die zeitlose Aktualität der Bibel. Wie kann man erklären, dass ein 2000 Jahre altes Buch in allen verflossenen Jahrhunderten bis heute von Millionen Menschen gelesen, geliebt, studiert und sogar auswendig gelernt worden ist? Die biblischen Geschichten, Gleichnisse, Sprichwörter, Themen und so weiter sind zeitlos aktuell. Sie sind sogar bis in unsere Sprache eingegangen. Die deutsche Sprache hat viele Redewendungen aus der Bibel übernommen. Wo sonst kann man so etwas finden? Fazit, letzte Folie, sowohl Text wie Inhalt der Bibel sind zuverlässig und wahr. Die Wahrheit der Bibel wird sich auch schlussendlich durchsetzen. Menschen haben die Bibel vernichten, verbrennen, ausrotten wollen. Denken wir an die Zeit des Kommunismus in der früheren Sowjetunion, wo Bibeln verboten wurden. Und wenn eine Bibeldruckerei gefunden wurde, dann wurden die Menschen, die da arbeiteten, ins Gefängnis gebracht. Ist es den Machthabern gelungen, die Bibel auszumerzen? Ist es ihnen gelungen, den Glauben zu zerstören? Ist es ihnen gelungen, die christliche Gemeinde zu zerstören? Die Antwort lautet nein. Die Bibel hat alle Diktatoren überlebt. Und sie wird auch alle heutigen Diktatoren überleben. Weil die Bibel wahr und zuverlässig ist, ist sie auch heute noch von höchster Aktualität und sollte von uns fleißig gelesen und auch getan werden. Ich freue mich, dass wir zum neuen Studienjahr hier am Bibelseminar Bonn zum Studienjahr 2025/26 wieder 63 neue Studenten aufnehmen konnten. Am Montag haben sie sich hier in unserem Eröffnungsgottesdienst vorgestellt und es war mir eine Freude zu sehen, wie viele von diesen jungen Leuten einen Hunger nach Gottes Wort haben. Immer wieder hieß es auf die Frage, warum bist du hier? Ich möchte die Bibel genauer kennenlernen. Ich möchte Gottes Reden hören. Das hat mich gefreut. Heute haben wir schon die erste Vorlesung gehabt und ich habe das gemerkt bei den jungen Leuten, wie eifrig sie dabei sind. Sie haben einen Hunger nach Gottes Wort und sie spüren, dieses Wort gibt Antwort auf meine zentralen Lebensfragen. Deswegen möchte ich uns alle ermutigen, treu Gottes Wort zu lesen. Es ist das Himmelsbrot. Wir brauchen mehr als das irdische Brot. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das ist die Heilige Schrift. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir beenden hiermit unsere YouTube-Übertragung. Einen Monat sehen wir uns dann wieder und wir hier in der Gemeinde können noch einige Rückfragen zum Thema